Märkte sind laut, Daten sind präzise. Willkommen bei Generation Data, dem Podcast über systematisches Investieren und KI im Asset Management.
Herzlich willkommen bei Generation Data, dem Podcast über künstliche Intelligenz und die Zukunft des Investierens. In der vergangenen Folge haben wir gefragt, Prompt statt Mensch kann KI den Fondsmanager ersetzen. Heute drehen wir die Perspektive um. Was passiert, wenn die KI zwar leistungsfähig ist, aber teuer, schwer kontrollierbar oder politisch plötzlich nicht mehr verfügbar? Denn künstliche Intelligenz ist ja nicht nur eine Frage der Intelligenz, sie ist ja auch eine Frage des Stromzählers, der Rechenzentren, der Regulierung und der Abhängigkeit von wenigen internationalen Anbietern. Wie souverän ist Europas KI? Wie souverän ist die europäische Landschaft, die Unternehmen wirklich? Und was bedeutet das speziell für Vermögensverwalter und Fondsmanager? Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Kieselstein, Mitgründer und Senior Partner von Quonium Asset Management. Herr Kieselstein, herzlich willkommen. Servus.
Dankeschön.
Wir haben eine ganze Reihe einzuordnen heute. Ich meine, die Frage ist, wie souverän ist Europas KI? Fangen wir doch einfach erstmal mit den Kosten an. Erst die Euphorie, hurra, wir alle machen KI, und dann kommt die Rechnung. Über die Effizienzgewinne durch KI wird ja viel gesprochen. Sie beginnt bewusst auf der anderen Seite der Rechnung. Was kostet KI ein Unternehmen eigentlich, bevor sie den ersten Euro einnehmen?
Ja, in der Tat scheint es gar nicht so teuer, weil natürlich die Anbieter es sehr einfach machen, die Systeme zu nutzen. Es wird von den großen Anbietern sehr stark unterstützt über Tools wie beispielsweise Claude Cowork oder GitHub Copilot oder auch in Office Copilot. Aber was Unternehmen sehr schnell unterschlagen, sind sehr hohe organisatorische Setup-Kosten. Das Unternehmen muss sich überlegen, welche Daten sollen überhaupt der KI anvertraut werden, wie sollen diese Prozesse überwacht werden. All das ist ein recht hoher organisatorischer Aufwand, insbesondere natürlich im Finanzbereich, wo wir einer besonders strengen Regulierung unterliegen. Wenn es dann noch um personenbezogene Daten geht, dann sind die Anforderungen nochmal sehr viel höher. Also das eine ist im Prinzip die Organisation im Unternehmen. Das andere ist aber natürlich auch, dass die Anwender, die Nutzer im Unternehmen einen sehr intensiven Know-how-Aufbau bewerkstelligen müssen. Sie müssen lernen, wie nutze ich die KI intelligent. Typische Fehler wären da, dass man eine Frage an die KI unvollständig spezifiziert, dass man nicht genügend Kontext gibt. Oder besonders gefährlich im Bezug auf Überwachung, dass man Ergebnisse nur noch abnickt und im Prinzip gar nicht mehr überprüft.
Es sieht so einfach aus, ich nehme KI und kann Kosten sparen, aber so die Nebenkosten sind dann doch auffallend, die man am Anfang nicht sofort sieht. Also ich habe das so verstanden, ich brauche ja Personal, dann habe ich Setup-Kosten, dann braucht jemand vielleicht sogar einen KI-Führerschein. Gibt es sowas eigentlich mittlerweile?
Indirekt natürlich schon, in dem Sinne, dass die meisten Unternehmen darüber nachdenken, welcher Nutzer soll eigentlich was können. Und wenn man das vernünftig organisiert, dann wird man natürlich schon intern Schulungen machen und wird auch die Mitarbeiter entsprechend sicherstellen, dass sie das können. Einen konkreten KI-Führerschein ist mir nicht bekannt, aber vielleicht gibt es sowas in der Tat auch im einen oder anderen Unternehmen auf.
Also KI erstellt Softwareanalysen, Berichte schneller. Dafür muss anschließend gründlicher getestet werden, kontrolliert, dokumentiert werden. Wird der Mensch dadurch immer weniger zum Auto und immer stärker zum Aufseher der Maschine?
Naja, Autor bleibt er natürlich schon, weil er das Problem oder die Aufgabe an die KI beschreibt. Ja, insofern ist er nach wie vor Autor. Also ich würde es vielleicht so formulieren, am Anfang ist der Aufwand da und am Ende ist er da. In der tatsächlichen Erstellung des Berichts, da geht der Aufwand massiv zurück. Aber man darf natürlich nicht den Fehler machen, am Anfang die falsche Frage zu stellen und nachher das Ergebnis nicht zu korrigieren.
Wie messen Sie bei Quonium überhaupt, ob sich ein KI-Prozess lohnt durch eingesparte Arbeitszeit, weniger Fehler, bessere Entscheidungen, zusätzliches Alpha?
Ja, in der Tat ist das gar nicht so einfach, weil man neigt natürlich dazu, die zunächst reine Arbeitszeitersparnis. Bei uns ist das hat das sehr viel mit Softwareerstellung oder Programmierung zu tun, das erstmal als sehr positiv zu sehen. Aber in der Tat muss man natürlich den Zusatzaufwand der Ergebniskontrolle, des Testens und so weiter mit berücksichtigen. Dennoch würde ich sagen, dass gerade für im Bereich der quantitativen Analyse, das ist nicht nur bei Finanzproblemen so, ist natürlich durch die enorm vereinfachte Datenauswertung, Softwareerstellung und so weiter, ist doch sehr hohe Vorteile oder Potenziale sich ergeben, sagen wir es mal so.
Also KI ist ja quasi in irgendeiner Form auch Software as a Service oder vielleicht doch Software as a Rechnung. Neben Rechenzeiten, Abonnements entstehen ja indirekte Kosten durch Nutzerverhalten, Sicherheitsprüfungen und laufende Überwachung. Wie verhindert man, dass aus Software as a Service schleichend Software as a Rechnung wird?
Absolut, das ist sicherlich ein massives Problem. Wir hatten ja schon gesagt, die großen Anbieter, OpenAI oder Anthropic oder auch Microsoft, die bieten ja ein komplettes Ökosystem an. Also das heißt, man hat ja nicht nur ein KI-Modell, sondern man hat auch die zur Verfügung gestellte Rechenleistung, die man abonniert und auch vermehrt Tools, die die Workflows unterstützen sollen. Also beispielsweise Copilot in Office oder auch Claude Cowork. Das Ganze ist also ein super komfortabler Komplettservice und der hat jetzt das Problem, dass der gerade dabei ist, exponentiell teurer zu werden. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen werden die Modelle selbst immer besser, aber auch immer teurer. Also es besteht eine Gefahr, dass die Unternehmen ein Modell einsetzen, was viel zu schlau ist für das Problem, was sie gerade lösen wollen und damit auch teuer ist. Und zum anderen nimmt natürlich die Nutzung dramatisch zu, weil es ja gerade so bequem ist. Also man hat gleich von zwei Seiten teure Modelle und breitere Nutzung exponentiell steigende Kosten bei diesem Komplettangebot der großen amerikanischen Anbieter.
Tasten wir uns da ein bisschen tiefer rein. Die Anbieter, die Abhängigkeit. Dann kommen wir noch zur Geopolitik. Also man kauft ja nicht nur irgendwie ein Sprachmodell. Also viele Nutzer denken bei KI an ChatGPT, Claude, sie nannten vorhin Copilot. Tatsächlich kaufen ja Unternehmen aber ein Gesamtpaket aus Sprachmodellen, also Rechenleistung, Speicher, dann zunehmend auch die Agenten dazu bei KI. Also die komplette Arbeitsabläufe übernehmen dann natürlich auch KI-Agenten. Ist das inzwischen weniger ein einzelnes Werkzeug oder mehr ein komplexes, möbliertes, digitales Büro, allerdings mit einem ausländischen Vermieter?
Ja, in der Tat. Das ist das Geschäftsmodell, wie wir schon diskutiert haben, der großen amerikanischen Anbieter. Ja, also Microsoft oder OpenAI oder Anthropic, die möchten Ihnen dieses Komplettpaket verkaufen aus Sprachmodell, den Computern, die das Ganze berechnen und den Agenten, die diese Fähigkeiten koordinieren. Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, das separat einzukaufen. Das ist genau der, wenn Sie so wollen, geopolitische Gegenentwurf der Chinesen. Die Chinesen erlauben Ihnen, Modelle einzeln zu beziehen. Und Sie können diese sogenannten Open-Weight-Modelle sogar runterladen und auf eigenen Rechnern betreiben. Und weil sie Open-Weight sind, können Sie sie sogar anpassen. Also da haben Sie eine Lösung, die ist deutlich weniger komfortabel, aber sehr viel flexibler und auch sehr viel günstiger in der Nutzung.
Was passiert, wenn politisch der Stecker gezogen wird? Also wenn Washington oder Trump sagt, nee, ihr kommt da nicht rein. Also im Juni wurde ja der Zugang zu Claude Fable 5 und Mythos 5 für ausländische Nutzer auf Anordnung der US-Regierung zeitweise ausgesetzt, Anfang Juli wieder freigegeben. War das für europäische Unternehmen der Moment, in dem aus einem theoretischen Abhängigkeitsrisiko plötzlich ein sehr praktisches wurde?
Ja, das ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat niemand jemals für möglich gehalten, obwohl man sich es eigentlich an ein paar Fingern hätte abzählen können. Und das zeigt aus meiner Sicht wiederum, wir können nicht alles auf eine Karte setzen. Wir haben eine Abhängigkeit, sei es entweder von den Amerikanern oder von den Chinesen, weil europäische Modelle gibt es eigentlich nicht oder gibt es nur sehr beschränkt. Aber zumindest sollten wir nicht alles auf eine Karte setzen. Insofern kann man nur jedem Unternehmen raten, dass man sich auch damit beschäftigt, eben andere Modelle, zum Beispiel die chinesischen Modelle, nutzen zu können, dass man die Fähigkeit dazu zu nutzen. Das heißt, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Was bedeutet es eigentlich, ein Open-Weight-Modell zum Beispiel zu hosten, auf dem eigenen Rechner zu betreiben oder auf einem gemieteten Rechner zu betreiben? Dann hätte ich zumindest mal eine Unabhängigkeit, was die Berechnung angeht, dadurch, dass ich auf meinem eigenen Rechner betreibe. Was natürlich auch Riesenvorteile bei Datenschutz hat, weil ich die Daten dann besser kontrollieren kann.
Aber warum sollte ich irgendwas den Chinesen anvertrauen? Es ist nicht so, ich habe die Abhängigkeit dann zwischen, ich entscheide mich zwischen Cholera und Pest sozusagen, weil wer sagt mir denn, dass das chinesische Modell nicht doch irgendwelche Daten nach China schickt?
Das können Sie, Know-how vorausgesetzt, schon ein Stück weit kontrollieren, weil Sie können den Server ja isoliert betreiben. Also man kann das technisch natürlich schon abschotten. was das Modell intern macht, können Sie bei einem Open-Weight-Modell auch ein Stück weit besser kontrollieren, indem Sie das Modell anpassen. Das können Sie beim amerikanischen Modell nicht. Aber letzten Endes, klar, ist es schon ein Stück weit die Wahl zwischen Pest und Cholera. Mein Argument ist nur, ich habe mal zumindest zwei Alternativen. Ja, und ich habe ja auch bei den Providern mehrere Alternativen. Das erscheint mir aus dem Grunde genommen besser, als nur auf eine Karte zu setzen.
Aber steigt das extreme Kostenrisiko dann nicht noch höher an? Ich brauche nicht nur ein Modell, vielleicht sogar zwei und eine Alternative, die auch noch im Keller steht. Aber es macht ja vielleicht auch Sinn, mit eigenen Daten im eigenen Keller-Serverraum zu arbeiten.
Ja, das ist natürlich im Grunde genommen auch Stand der Technik. Der Unterschied ist nur, dass Sie bei den amerikanischen Providern sind Sie davon abhängig, dass der amerikanische Anbieter zusichert, das sei auf irgendwelchen europäischen Servern gehostet, die aber dem amerikanischen Anbieter gehören. Wenn der jetzt durch die US-Administration dann doch gezwungen würde, Daten freizugeben, dann ist das sicherlich ein Stück weit außer Kontrolle. Dagegen bei dem Gegenentwurf, wo Sie tatsächlich auf Ihren eigenen Rechnern arbeiten und zwar ein chinesisches Modell, aber wirklich auf Ihrer eigenen kontrollierten Hardware betreiben, da ist zumindest dieses theoretische Risiko deutlich geringer. Aber ich würde sagen, der große Vorteil ist im Grunde genommen eher die Wirtschaftlichkeit. Also tatsächlich sind die chinesischen Modelle um Größenordnungen günstiger im Gesamtbetrieb als die amerikanischen Frontier-Modelle.
Klären Sie uns dann noch mal ein bisschen auf. Es ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt hier in diesem Podcast, mal ein bisschen einen Überblick von Ihnen zu bekommen. Namen der Modelle, wer ist der Anbieter, Vor- und Nachteil und wichtig natürlich die Kosten. Vielleicht können Sie uns da ein paar Namen nennen oder haben Sie Beispiele vielleicht?
Ja, absolut. Also wenn man zunächst mal die Intelligenz der Modelle betrachtet, man möchte ja auch Top-Leistung haben, dann ist es eigentlich interessant, dass die chinesischen Modelle in der jüngeren Vergangenheit massiv aufgeholt haben. Also die besten chinesischen Modelle, zum Beispiel von Moonshot, Kimika 3 oder von ZAI GLM 5.2, es gibt da Benchmarks zu, also beispielsweise einen sogenannten Intelligence Index. Da liegen die bei einem Wert von so ungefähr zwischen 51 und 57. Die allerbesten Frontier-Modelle, also diese amerikanischen Closed-Modelle, da wären wir bei Claude Fable oder eben vergleichbar GPT 5.6 bei ungefähr 60. Also das heißt, die chinesischen Modelle sind nur knapp hinter den amerikanischen Frontier-Modellen. Wenn wir uns jetzt die Kosten anschauen, dann kann man aber sagen, dass die schlauesten chinesischen Modelle, also in dem Fall Kimika 3, mindestens 50% günstiger liegen als die besten amerikanischen. Und zum Beispiel das Modell von ZAI, GLM 5.2, das liegt mindestens 80% günstiger, bei nur unwesentlich geringerer Leistung. Und das Interessante dabei ist, dass das auch die Welt gemerkt hat. Also wenn man sich den sogenannten Tokenverbrauch anschaut, Token ist ja die Einheit, womit praktisch gemessen wird, wie viel KI genutzt wird. Dann ist der Tokenverbrauch bei diesen Open-Weight-Modellen mittlerweile höher als bei den amerikanischen Frontier-Modellen. Das ist also eine sehr aktuelle Entwicklung, die man im Grunde genommen vor einem Jahr noch gar nicht für möglich gehalten hätte.
Was kann Europa? Ich höre immer nur USA und China. Was kann denn Europa überhaupt? Gibt es da nichts?
Ja, das ist in der Tat leider so, dass wir bei den Sprachmodellen selbst, beim Kern der KI, im Grunde genommen kaum kompetitiv sind. Es gibt Mistral, ein französisches Modell. Die europäischen Modelle, die es gibt, sind zumindest bei den Grenzanwendungen, also wo es um sehr hohe Intelligenz geht, im Grunde genommen nicht kompetitiv. Wo wir natürlich schon zumindest versuchen können, mitzuhalten, ist bei den Daten, bei den Rechenzentren selber. Also wo wird das Ganze tatsächlich ausgewertet? Es gibt in Europa schon Rechenzentren. Die werden auch weiter ausgebaut. Allerdings muss man sagen, dass auch da die Größenordnungen ja deutlich hinter den USA oder China liegen. Also aktuell ist es so, dass sowohl in den USA wie in China circa 40 Gigawatt installierte Kapazität bei Rechenzentren liegen. In der gesamten EU liegen wir bei 12 circa, also ungefähr ein Drittel, und in Deutschland nur bei 3. Was vielleicht noch negativer ist, dass auch der Ausbau in Europa stockt. Also während die USA planen oder die neuesten Schätzungen davon ausgehen, dass die Kapazität im nächsten Jahrzehnt auf 400-500% steigen wird, liegen die Hochrechnungen in Deutschland nur bei 200-250%. Also wir bauen nur halb so schnell aus wie die Amerikaner.
Die Frage ist, warum ist das so? Da würde ich gerne mal nachfragen. Ja, kann man nicht einfach ein normales Rechenzentrum KI beibringen, also umrüsten mit den richtigen GPUs? Und dann hat man KI-Rechenzentrum. Ist das so schwierig?
Es ist in der Tat sehr schwierig, insbesondere aufgrund des deutlich höheren Energieverbrauchs. Auch hier nochmal ein paar Zahlen zu nennen. Das aktuell größte im Bau befindliche Rechenzentrum in den USA ist eine geplante installierte Kapazität von 5 Gigawatt. Also das heißt, das sind so viel wie 5 Atomkraftwerke, wenn man so möchte. Das größte, was in Deutschland gebaut wird von der Schwarz Group in Lübbenau in Brandenburg, liegt bei 0,2 Gigawatt, also ein 25stel der Kapazität in den USA. Und mehr ist in Deutschland auch nicht möglich, weil wir schlichtweg keinen Strom haben.
Also es liegt gar nicht an der Stromrechnung, sondern wir haben keinen Strom?
In der Tat, wir haben keinen Strom. Wir haben auch im Prinzip wenig Möglichkeiten, diese Stromerzeugung in kürzerer Zeit hochzufahren. Auch da sind insbesondere China und auch die USA deutlich schneller. Es gibt auch in den USA natürlich Diskussionen darüber, dass auch die Kosten für den Strom steigen. Aber dennoch kann man sagen, dass im Ausbau der Stromerzeugungskapazität diese beiden Nationen dramatisch weit vorne liegen.
Schon verrückt. Und dann kommt wahrscheinlich noch ein bisschen Bürokratie dazu. Wenn ein Rechenzentrum in den USA in Monaten entsteht und Europa dafür Jahre benötigt, ist die Technik bei der Öffnung ja möglich schon wieder eine Generation, eine Generation Data weiter sozusagen.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, wir sollten bei der Rechnung China nicht vergessen. Da sind die Restriktionen natürlich nochmal deutlich geringer. Also in China gelingt dieser Ausbau nochmal deutlich schneller als in den USA.
Was heißt das jetzt in der Konsequenz? Was sollten europäische Unternehmen tun?
Ja, im Grunde genommen kann man natürlich nur versuchen, das Beste aus allen Welten zusammenzufügen und seine Nische zu suchen. Das heißt, wir sollten uns konzentrieren auf den Mehrwert aus KI. Also wir sollten nicht flächendeckend mit dem Dampfhammer KI einführen, sondern sie da nutzen, wo sie uns auch wirklich Mehrwert bietet. Wir sollten uns Nischen suchen, die vielleicht andere noch nicht besetzt haben. Ein Beispiel wäre hier Black Forest KI, die im Grunde genommen Basismodelle nehmen und auf spezifische Probleme anpassen. Das heißt also mehr den Mehrwert in der Anwendung suchen, als etwas neu zu erfinden, wo wir im Prinzip sowieso nicht konkurrenzfähig sind.
Okay, was heißt das Ganze jetzt für die Fondswelt? Welche Auswirkungen hat das Ganze jetzt für Aktienkonzepte? Und wir brauchen ja gar nicht über Welt-Value-ETFs sprechen. Also was bedeutet das jetzt für Sie zum Beispiel als Fondsanbieter?
Ja, wir haben in der Tat natürlich massive Verwerfungen an den Kapitalmärkten gesehen, dadurch, dass einzelne Aktien massiv profitieren von diesem Boom. Der Witz ist ja, dass die Sprachmodellanbieter selber noch gar nicht gelistet sind an der Börse. Da ist die Rede davon, dass es IPOs geben wird. Das wird sehr spannend werden. Bei den gelisteten Aktien haben wir einen dramatischen Wechsel gesehen. Am Anfang waren ja die Hersteller der KI-Chips selbst, also insbesondere Nvidia, teilweise auch AMD, Qualcomm, die Profiteure. In jüngerer Vergangenheit waren es eigentlich eher klassische Halbleiteraktien, die also diese Speicherchips, RAM-Chips herstellen. Da sind Namen wie Micron aus den USA, SK Hynix in Korea oder Samsung in Korea. Die haben wahnsinnige Performance hingelegt, teilweise über 1000%. Und das Interessante ist jetzt, Sie hatten es schon erwähnt, wenn man sich so Fondskonzepte wie Value anschaut. Value ist ja eigentlich ein Konzept, was so Anti-Blase ist. Also ein Value-Fonds würde man eigentlich erwarten, dass der solche Aktien, die tierisch nach oben geschossen sind, dass der die nicht hat oder weniger hat. Und da ist jetzt eigentlich das Interessante, dass es insbesondere ETFs gibt, die aufgrund einer mehrere Zufälle in der Konstruktion dieses ETFs bis zu 40% in ein, zwei RAM-Aktien hatten. Und das ist natürlich eigentlich für einen angeblich breit diversifizierten ETF dann doch schon ein ungewöhnliches Ergebnis, könnte man sagen. Zusammenfassend würde ich sagen, dass diese Konzentration in Indizes oder auch in ETFs, dass das sicherlich auch wieder Chancen für aktives Management eröffnet, weil wir dort eben teilweise auch Übertreibungen gesehen haben.
Also echte AI, analoge Intelligenz dann wieder?
Naja, rein analog vielleicht nicht. Also ich glaube, AI oder Datenverarbeitung, das gehört heute zum Alltag von Fondsmanagern. Sicherlich bei systematischen Managern mehr als bei fundamentalen Managern. Aber in der Tat ist es auch immer wichtig, Daten und Modelle zu interpretieren. Nicht umsonst gibt es den schönen Spruch, Garbage in, Garbage out.
Thomas Kieselstein, Mitgründer und Senior Partner bei Quonium Asset Management. Vielen Dank für das Gespräch. Die Erkenntnis dieser Folge, KI-Souveränität bedeutet nicht zwangsläufig, jedes Modell und jeden Chip selbst zu entwickeln. Aber europäische Unternehmen sollten ihre Daten kontrollieren, Alternativen vorbereiten und den Anbieter wechseln können, bevor aus der bequemen Cloud eine ziemlich unbequeme Abhängigkeit wird. Herr Kieselstein, ich danke Ihnen.
Danke Ihnen und stimme ich auch so zu.
Das war Generation Data von Quoniam Asset Management. Abonnieren Sie uns und bleiben Sie datenbasiert.